Zack, da sind wir. Nummer 40. Millerton Redaktionssitzung Nummer 40 als Podcast. Habt ihr gerade auf den Ohren. Vielleicht schaut ihr es auch auf YouTube gerade im Video und seht hier diese schönen drei Gesichter. Meines ist das von Tim. Das klingt irgendwie total komisch. Ich weiß auch nicht. Ich bin schon wieder, Satzbau ist nicht so mein Ding. Schon länger nicht, aber irgendwie schmuggle ich mich trotzdem durch. Und ich sehe zwei sehr schöne Gesichter. Eines gehört Nina. Hallo Nina.
Moin Moin.
Hallo Mike.
Hallo Tim.
Du pfeifst dir gerade noch irgendwas. Du nimmst einen Podcast auf und pfeifst dir jetzt irgendwas im Mund ein, dass man so immer so ein leichtes Schmatzen hört bei dir, oder was?
Genau. Lecker, oh je, nee.
Das kann ja wieder eine Sendung werden hier.
Für den Hals. Ich schmatze den Hals. Normalerweise.
Warum ist denn dein Hals so angeschlagen? Warst du etwa in Dortmund, Mike?
Das ist richtig.
Und siehst du, da hat er angeschmatzt. Hast du das gehört, Nina? Hast du
das
gehört?
Ja, so, ich mach das ganz
dann
häufig.
Hast du angeschmatzt. Ich, ja, weil du immer irgendwas im Mund hast hier. So geht das nicht hier mit Podcasts.
Ja, ich bin auch viel zu faul, das im Nachgang rauszuschneiden. Deswegen müssen wir da jetzt durch. Ja, genau. Ich war, wie wir alle, ja, in Dortmund und habe mir die Seele aus dem Leib gesungen, geschrien. Und ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, ich habe alles versucht, es hat nicht gereicht.
Ja, Dortmund, entspannte Anreise mit dem ICE. Man ist das ja auch gar nicht gewohnt, dass man auswärts dann irgendwie nach 3 Stunden ist man eigentlich gefühlt da und kann noch da ein Happen essen und so.
Ich war auswärts Volkspark.
Ja, genau, da braucht man auch 3 Stunden hin. Ja, stimmt. Ich war auf der Pressetribüne und ich kann sagen, ich war da auch das erste Mal da, deswegen wollte ich auch unbedingt hin nach Dortmund. Und ich kann sagen, ich habe mir das irgendwie alles ein wenig größer, lauter, schöner vorgestellt. So fasse ich das mal zusammen.
Das habe ich letztes Mal, als ich in Dortmund war, also letzte Saison, auch gedacht. Und diesmal war ich vorbereitet, dass es gar nicht mehr so krass ist, wie man denkt.
Ja, man denkt ja bei der Zahl irgendwie über 80.000 Leute passen da rein. Und dann denkt man ja, okay, dagegen ist ja, muss ja doppelt so groß, mehr als doppelt so groß sein wie das Millerntor und so. Und dann sieht man das und denkt so, ja, krass, dass hier so viele Leute reingehen. Würde ich jetzt nicht denken, so ungefähr. Also so ging es mir auf jeden Fall.
Ja, ich finde schon, dass nicht akustisch, aber optisch diese Heimkurve schon beeindruckend ist. Also wenn man sich überlegt, dass da in der Kurve genauso viele Leute stehen wie auf der Gegengrade, dann ist das, finde ich, immer noch beeindruckend. Aber erzählen wir hier niemandem was Neues. Akustisch ist das halt eine normale Bundesliga-Heimkurve. Also es sei denn, sie gewinnen in der Champions League mit 3 Toren Unterschied, dann ist da sicherlich auch ein bisschen mehr los. Aber bei so normalen Heimspielen gegen ambitionierte Ex-Zweitligisten, da rocken die das halt auch nicht.
Ja, ich meine, auf der Gegengerade stehen natürlich 10.000 Leute am Millerntor und auf einer gelben Wand stehen 25.000 Leute, wenn ich das nicht durcheinander bekomme. Also der Unterschied ist schon riesengroß. Und lautstärkemäßig hast du vollkommen recht, das war jetzt nicht beeindruckend. Es ist jetzt vielleicht auch so, ja, Samstagnachmittag, es ist irgendwie, keine Ahnung, na gut, es war relativ warm, aber ist ja auch Samstag, ihr wisst, was ich meine, Samstagnachmittag und der FC St. Pauli ist zu Gast. Es ist nicht der FC Bayern München und es ist auch kein Flutlicht-Champions-League-Abend und so. Da, wenn Borussia Dortmund bei uns zu Gast ist, dann ist auf jeden Fall mehr, ist die Grundstimmung, das Grundsurren sozusagen, das Grundrauschen ein bisschen höher, als wenn wir in Dortmund zu Gast sind, würde ich mal behaupten. Ohne, dass wir unser Licht jetzt unter den Scheffel stellen, aber damit könnte das auch zusammenhängen. Aber ja, ich war auf der einen Seite doch ein bisschen enttäuscht und nicht nur ein bisschen, sondern total enttäuscht da von der Atmosphäre da. Also es war total leise. Auf der anderen Seite war ich natürlich total begeistert davon, was im Gästeblock los gewesen ist und wie präsent dieser Gästeblock gewesen ist. Ich habe das ja schon mal erzählt, wenn man auf der Pressetribüne ist, ich bin relativ Höhe Mittellinie gesessen, habe also beide Seiten gut. Die konnten also gut gegeneinander antreten. Bei mir ist sozusagen das angekommen, was sozusagen am lautesten war und nicht das, was am nächsten war. Und da hat der Gästeblock ganz, ganz, ganz klar gewonnen. Also es war ja, gab so 2, 3 Momente, wo es ein bisschen laut wurde. Natürlich, als Dortmund dann das 3-2 erzielt hat, wurde es laut. Und am Anfang, wenn da You Never Walk Alone gesungen wird, dann wird es auch ein bisschen laut. Das Heya BVB da kurz vorm Anpfiff, da kriege ich echt das kalte Kotzen, das kann ich nicht hören. Da habe ich mir wahrscheinlich die Ohren zugehalten, deswegen fand ich es nicht so laut. Aber sonst, während des Spiels, gut, das Spiel war vielleicht auch aus Dortmunder Sicht auch nicht so erbaulich, aber während des Spiels war da echt wenig. Also das war nicht so, dass ich irgendwie den Eindruck hatte, wow, da ist jetzt richtig was los. Vielleicht sind die auch ein bisschen abgenutzt, weil sie so oft europäisch spielen und ständig Spiele und so. Aber weiß ich auch nicht. Also irgendwie fand ich das, war ich so stimmungsmäßig, war ich so ein bisschen enttäuscht. Außer vom Gästeblock.
Aber ich glaube, da kannst du Spielberichte von ungefähr 80% der Bundesliga-Vereine aus den letzten 30 Jahren lesen. Das wird immer ähnlich formuliert. Also das ist halt im Liga-Alltag, ist das eher enttäuschend. Punkt. Nichts Neues.
Beim BVB oder überall?
Mhm. Nee, also Auswärts-Fanszenen, die zum BVB reisen, genau. Ah, ja. Weil du hast ja schon dieses gelbe Wand, der Mythos, bla bla bla, irgendwie im Kopf und kommst da an und denkst du, ja, gut, okay. Ist Hannover an einem guten Tag auch nicht schlechter. Also,
naja, jedenfalls immer.
An einem guten Tag, ne? Also.
Da ist ja bei Hannover ist ja das Problem, da ist ja auch. Da ist der Rest des Stadions ja leer sozusagen, der Heimbereich und Gästebereich und dazwischen ist ja gar nichts so. Also ja, den oder also, das will ich schon noch machen.
Okay. Trotzdem,
aber ich,
Auswärtsblock war gut, ja.
Auswärtsblock war sehr, sehr gut. Und damit kommen wir dann auch gleich zum Spielverlauf. Mike, nimm uns mal mit.
Wohin?
In die erste Halbzeit.
In die erste Halbzeit? Also ich finde, wir haben in beiden Halbzeiten deutlich besser mitgehalten, als man das vorher befürchten musste. Ich finde, es war auch überhaupt gar nicht zu vergleichen, zum Beispiel mit dem Spiel bei Bayern, wo wir im Endeffekt ein, zwei Konter am Anfang gemacht haben, davon einen erfolgreich abgeschlossen haben und danach uns um den Strafraum verbarrikadiert haben. Sondern es war schon über größere Teile des Spiels ein recht offenes Spiel. Natürlich, klar, war Dortmund die Mannschaft mit mehr Ballbesitz und hat auch deutlich mehr Spielanteile in der gegnerischen Hälfte gehabt als wir. Also wenn wir den Ball hatten, dann ging es immer ziemlich schnell nach vorne. Aber wir hatten unsere Momente, wir hatten unsere Spielszenen, wir hatten auch mal zumindest kurze Ballbesitzphasen. Also es ging nicht immer nur langer Ball. Und das, finde ich, war deutlich besser anzusehen als in großen Teilen auch der Hinrunde. Und als man das bei Spielen auswärts, gerade bei Favoriten in dieser Saison bereits gesehen hat. So. Und von daher geht das Ding normalerweise halt auch mit 0-0 in die Halbzeit und dann kann man sehen, wie es in der zweiten Halbzeit weitergeht. Aber das war dann nicht so.
Das war nicht so. Ich möchte aber über was, also nicht über das 0-1 sprechen, da wurde ja jetzt auch schon zu Genüge drüber gesprochen. Ich möchte über eine andere Szene sprechen. Nina, das ist vom Gästeblock ziemlich weit weg gewesen, weil es genau auf der anderen Seite, also so eine Diagonale einmal übers Feld passiert ist. Aber hast du im Stadion gesehen, wie Arik Pirker von Nico Schlotterbeck gefoult wurde?
Nee, das habe ich auch erst im Nachgang gesehen.
Und was hast du da im Nachgang für ein Foul, in welcher Qualität hast du dann gesehen?
Das war schon arg. Also, kann man, also weiß nicht, gelb ist da schon noch nett. Fast.
Nett ist gut ausgedrückt. Ja, ich finde das auch nett. Ich finde es bemerkenswert, dass wir wahrscheinlich, ich vermute, dass man so ein bisschen durch diesen VAR-Elfmeter in der Nachspielzeit, durch diese Diskussion ein bisschen abgelenkt wurde, dadurch, davon, was das eigentlich für eine Entscheidung gewesen ist. Und dass es da nicht rot gab für Schlotterbeck. Weil, Mike, du hast es heute in der Lage geschrieben, ich wollte eigentlich zitieren, aber jetzt habe ich es mir nicht aufgemacht, den Tab hier auf meinem Computer und so. Aber du hast in der Lage geschrieben, dass es sozusagen in beide Seiten vertretbar ist. Gelb ist vertretbar, es ist dunkelgelb, aber gelb ist vertretbar, wird vom VAR nicht zurückgenommen. Rot wäre vertretbar, wäre vom VAR auch nicht zurückgenommen worden. Ja. Jetzt frage ich mich, was fehlt denn bei dem Foul für Rot?
Also aus meiner Sicht fehlen da 3-4 Zentimeter. Die hätte er höher ansetzen müssen. Aber ich mache jetzt hier Anführungsstriche. Also für eine Bilderbuch-rote Karte. Dafür, dass du sagst, okay, das ist nur Rot, das ist auf gar keinen Fall Gelb. muss er das höher ansetzen und auch vielleicht das Bein, weil wenn man sich das anschaut, er zieht das Bein so ein bisschen zurück. Also nicht im Sinne von, er trifft ihn nicht, aber im Sinne von, es ist halt nicht mehr durchgestreckt. So, und deswegen finde ich, kann man da mit Gelb gehen. Und der Kicker hat das ähnlich formuliert mit hart, aber vertretbar. Also hart im Sinne von, dass es nur Gelb ist. Es hätte halt auch rot sein können. Aber das haben wir halt im Fußball ganz häufig, dass es solche Situationen gibt, wo man für sowohl als auch Argumente findet. Und ich finde, das ist so eine Szene mit vielleicht eher 60-40 Tendenz zu Rot. Aber es ist halt keine Bilderbuch-rote Karte, wo ich sagen würde, da muss der VAR einschreiten. Für mich ist das auf dem Feld so entschieden okay. So, da sind wir wieder und ich freue mich sehr, dass ich diesmal nicht schuld bin und auch mein Rechner nicht schuld ist, sondern wir auch gar keine wirklichen, ich würde sagen, technischen Probleme hatten, sondern physische Probleme. Tim, was hast du getan?
Technische Probleme meinerseits. Ein Qualitätsproblem meinerseits. Ich habe mir Kaffee über meine Dockingstation geschüttet und dann machte Stück für Stück, sagte der Rechner, oh, weißt du, das ist eine doofe Idee gewesen. Und genau, das ist jetzt die dritte Aufnahme. Also die zweite, die wir nochmal neu starten, weil wir haben schon mal 2 Minuten aufgezeichnet. Und ja, es muss daran gelegen haben, Mike, ich kann mir nur Kaffee über meine Dockingstation schütten, wenn ich irgendwie erregt bin in irgendeiner Art und Weise. Und das muss an deinen Ausführungen gelegen haben, wie du versuchst, diese gelbe Karte zu verteidigen. So, das darfst du jetzt nochmal versuchen. Ich habe den Kaffee extra weit weggestellt.
Alles klar. Ich glaube, dass zur Bilderbuchroten Karte gefehlt haben etwa 3 bis 4 Zentimeter. Die Schlotterbeck hätte höher ansetzen müssen.
Das höre ich jetzt zum dritten Mal, Mike. Und zum dritten Mal finde ich das scheiße, was du da sagst.
Oder er hätte halt das Bein durchgestreckt teer haben müssen. Dann hätte, glaube ich, der VAR eingegriffen. Und so, wie es aber war, für mich gelb okay, für den Kicker auch und offensichtlich, und das ist ja relevant, auch für den VAR.
Ja, also ich glaube, Trefferbild nicht hoch genug. Ich meine, also es ist klar über dem Knöchel. Da gibt's schon in der Erklärung mit, er trifft ihn am Knöchel mit ausgestreckten, mit durchgestreckten Beinen und so. Da wird dann gesagt, das ist klar rot. Und jetzt ist das, also das auf jeden Fall erfüllt. Er müsste ihn noch höher treffen. Also dieses mit dem nicht durchgestreckten Bein, das kann man so ein bisschen als Erklärung anwenden, würde ich sagen. Aber ich bin kein Schiedsrichter, aber ich würde das irgendwie, das ist so das einzige Entlastende, dass er nicht lang genug auf dem Knöchel draufsteht, damit er dann bricht oder so. Aber naja, mir fehlt da nicht viel für eine rote Karte. Also ich finde, du hast vorhin gesagt,
habe ich auch nicht behauptet,
60-40 pro rote Karte. Ich sehe da eher 80-20 oder sowas pro rote Karte. Und diese 20% ist schon sehr freundlich formuliert, weil das, ich meine, der kommt ja auch noch von hinten, ne? Also der bämst ihn von hinten um, der Ball ist weit weg und steht da voll drauf. Also ich meine, ich weiß auch gar nicht, wie er den Ball spielen will, wenn der so da reingeht. Also das ist mir auch völlig unerklärlich, wie man da einen Ball spielen will. Also normalerweise würdest du ja sagen, wenn du einen Ball spielen willst, dann würdest du ihn so wegspitzeln, dann machst du deinen Fuß so lang wie möglich und dann haltst du nicht sozusagen mit der Sohle irgendwie offen rauf, nicht auf der Höhe und so. Also ich sehe da echt nicht viel, was da gegen eine rote Karte spricht.
Tja, ja, bist kein VAR, hilft nicht.
Ja, vielleicht müssen wir da mal was ändern.
Vielleicht kann man den also einfach abschaffen.
Ja.
Weg damit.
Aber es hätte es auch nur gelb gegeben.
Ja, egal, aber so, dann würden wir uns jetzt nicht groß darüber, also würden wir uns vielleicht auch streiten, aber dann müssen wir uns nicht trotzdem über irgendwelche VAR-Sachen aufregen.
Genau,
sondern
aber
über
dann
den Schiedsrichter.
Genau, nur über den Schiedsrichter. So können wir uns über beides aufregen. Das hat doch auch was, oder nicht?
Ja, weiß nicht.
Also man muss natürlich jetzt auch mal sagen, die Woche war natürlich für den FC St. Pauli, was den VAR anbelangt, auch echt hart. Ne? Also der Elfer in Wolfsburg, den es nicht gegeben hätte auf dem Feld, so berechtigt er auch vielleicht war. Und dann die rote Karte, die auf dem Feld gegen Schlotterbeck nicht gegeben wurde, wo sich einige von uns sie aber gewünscht hätten. Und der VAR hätte ja den...
Also gewünscht hätten sich die alle, glaube ich, würde ich mal sagen. Ne? Da hoffe ich jetzt nicht, dass du sagst, nee, ich wünsche mir dafür gelb.
Naja,
nach einem Foul gegen einen FC St. Pauli-Spieler, Mike,
Ich wünsche mir beim Warmlaufen Nike. Schon 5 rote Karten.
Gut.
Aber das ist ja nicht, weil dann wird ja abgebrochen. Aber darum geht es ja nicht. Also, und natürlich dann, da kommen wir ja bestimmt gleich noch, jene Szene in der Nachspielzeit, die dann alles hat zerstört. Das war für den FC St. Pauli und seine Liebe zum VAR, die ohnehin schon nicht sehr groß ist, keine gute Woche. Das kann man, glaube ich, so festhalten.
Genau, und der Elfmeter, der dann zurückgenommen wurde, den hast du, glaube ich, vergessen gerade in der Aufzählung, kann das sein?
Vielleicht habe ich ihn noch verdrängt.
Ja, ja, genau. Also war ja kurz nach dem Foul von Schlotterbeck an Pirker, da wurde der Elfmeter gepfiffen, ja, ja, der zurückgenommen wurde. Ja, ist keine gute VAR-Woche für den FC St. Pauli. Das stimmt. Aber sie ist ja vorbei. Es ist Montag. Wir blicken nur noch nach vorne, nicht mehr nach hinten. Und genau, aber doch, ich habe noch ein bisschen Rückblick habe ich noch, weil ich habe euch was mitgebracht. Und zwar eine inoffizielle, ich habe ja noch nicht alle Mixed Zones dieser Bundesliga gesehen, weit noch nicht alle, aber ich kann jetzt schon sagen, die von Borussia Dortmund, die ist auf jeden Fall die schlechteste von allen. Das kann ich euch jetzt schon garantieren. Und es ist ja, vielleicht ist mein Bias sozusagen in dem Stadionerlebnis Dortmund, ist auch vielleicht auch deswegen nicht so gut gewesen. Weil man muss sich das so vorstellen, man kommt da an und Pressebereich und so und das ist alles super schick. Ne? Der Pressebereich an sich ist super schick. Du sitzt da an diesen Tischen, an der Pressekonferenz hat jeder Tisch hat so ein Mikro, da muss man so rauftippen und dann kann man eine Frage reinsprechen und so. Hey, super, super gut ausgerüstet und auch das Essen da, Buffet und so. Ich hatte ja letztens irgendwann gesagt, wie das Buffet beim FC St. Pauli im Medienbereich aussieht und so. Das ist schon alles ganz nett. Stabiles WLAN hat man auch, weit nicht in jedem Stadion. Und dann ist aber die Mixed Zone, ist dort, wo man steht im Grunde zwischen den Bussen, zwischen den Mannschaftsbussen und muss, da kommen die Spieler nicht automatisch vorbei, sondern sie müssen aus der Umkleidekabine rausgeholt werden von irgendwem und dann über so eine Treppe hochkommen und dann in so einen kalten, zugigen Bereich da und können über Fragen beantworten. Da muss man ehrlich sagen, wer ist so doof und macht das?
Und da hat man nach einer 3-2 Niederlage in der Nachspielzeit auch richtig Bock drauf.
Oh, alter Falter. Ja, genau. Wir haben schon, ich stand da und habe gedacht so, ja, okay, jetzt weißt du auf jeden Fall, die schreibende Zunft ist auf jeden Fall der Bodensatz hier. Das Ganze, weil da kommt, ist ja auch nicht, normalerweise ist ja Mixed Zone, ist ja zusammengefasst, dann auch Videoaufnahme und so, hinter diesen Werbewänden und so. Da gibt's keine Werbewände. Da ist überhaupt nichts, da ist gar nichts mehr gewesen, sondern da, die Interviews finden woanders statt und dann sind die wahrscheinlich durch mit ihren Interviews und die Spieler gehen dann weiter und sagen, hä, komisch, der Mann von der Mopo ist gar nicht da. Naja, hat er es wohl nicht geschafft ins Stadion. Gehe ich jetzt wohl in die Umkleidekabine. Und irgendwann haben wir dann irgendeinen Medienvertreter zu fassen gekriegt und gesagt, ey, hol mal irgendwen, egal, Hauptsache es kommt einer. Und naja, dann ist Hauke Wahl gekommen, natürlich mit entsprechender Miene, weil er sich auch gedacht hat, warum soll ich jetzt hier, was soll die Scheiße eigentlich? Und dann sind Joel Fujita und Tomoya Ando sind noch gekommen. Und mit denen kommt man dann kurz sprechen, aber das ist natürlich, ne, du kannst nicht irgendwie sagen, hey, du kannst die Leute nicht direkt ansprechen und nicht sagen, ey, willst du ein bisschen was sagen oder so, du kannst überhaupt keine, auch die ganze Stimmung überhaupt nicht auffangen, sondern du siehst halt einfach gar nichts, sondern du guckst halt auf so einen Treppenaufgang und hoffst, dass da irgendwann mal irgendwer rauskommt. Also das ist eine Mixzone, alter Falter, das muss man schon wollen.
Dortmund hat die Mixzone vor den Bus geworfen. Schöne Schlagzeile.
Ja, also fand ich wirklich bemerkenswert. Also es ist wirklich so, dass ich dachte, so, das kann doch gar nicht sein hier. Was ist denn hier los? Also es ist ja keine Mixzone. Also da, naja.
Aber kann man mit diesem Knopf in dem Presseraum, kann man denn da auch lustige Dinge machen? Also kannst du auch mal, während der Trainer spricht, draufdrücken und einfach sagen.
Falsch.
Oder ist das dann gesperrt?
Oh, das weiß ich gar nicht.
Oh, hast du nicht ausprobiert?
Nein. Ich habe mich nicht getraut. Doch, ich hätte mich vielleicht, nein, hätte ich mich sicher nicht getraut. Aber selbst wenn, ich habe die ganze Zeit auf die Uhr geguckt, weil ich ja noch den Zug erreichen wollte, die Rückfahrt. Und da war ein bisschen eng und ich wusste, nach der PK ist noch Medienrunde. Und dann habe ich schon, und dann ging die PK, ging los und dann hat Alex Blessin erstmal tief Luft geholt. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt kommen wir 5 Minuten im Monolog, der ja sonst total super ist. Aber ich habe immer nur auf die Zeit gedacht, Alter, mach hinne. Da war ich schon froh, als dann nach der PK die Medienrunde, als da der der stellvertretende Medienchef sagte, ja, hier 5 Minuten länger machen wir nicht, weil wir müssen gleich los. Dann habe ich gedacht, ja, danke, ich auch.
Könnt ihr mich mit zum Bahnhof nehmen? Genau,
so ungefähr, ja. Nee, ja. Genau, und dann ging das ja alles auf und ich habe es dann auch noch geschafft. Aber deswegen habe ich da keine Scharmützel gemacht. Aber ich glaube, das könnte man wahrscheinlich machen, ja. Obwohl, das wäre wahrscheinlich. Bitte?
Kannst du ja nächstes Mal ausprobieren.
Das ist nämlich, that's the spirit, Nina. Nächstes Jahr spielen wir nämlich auch in Dortmund wieder.
Ja, eben.
Genau.
Zweimal.
Bitte?
Zweimal.
Ja, wann denn? Wo? Was, ja, wo Pokal. Siehst du denn das zweite? Ja, wo im Pokal? Halbfinale. Ja, Pokal, Halbfinale hätte ich ja gerne am Millerntor, ne?
War ja dies Jahr schon.
Ja, okay. Na gut, okay. Na gut, so. Okay. Wenn du mir garantierst, wir kommen wieder ins Halbfinale, wieder vor allem, ja, wie auch dieses Jahr wieder ins Halbfinale, dann können wir auch in Dortmund spielen. Mir egal, wo wir die alle lang machen. Ja. Da stelle ich mich auch wieder in die Mixzone. Vielleicht gibt es da eine andere Mixzone, weil Pokal ist.
Weiß ich, du meinst, die haben verschiedene Mixzones für verschiedene Wettbewerbe?
Pokal hat ja seine eigenen Regeln, ne?
Ah, seine eigenen Regeln. Oh, yes! Der Pokal hat, also das ist schon mal der Episodentitel heute, der Pokal hat seine eigene Mixzone. So.
Nehmen wir so. Ist Dortmund noch drin im Pokal?
Nein.
Wer hat ihn nochmal rausgekriegt?
Leverkusen.
Ach ja, da war ja was. Wir müssen ja zweimal nach Leverkusen.
Das Schlimme ist, wir sind in Nordrhein-Westfalen nicht mehr umgeschlagen. Das kommt ja auch noch dazu, seit diesem Wochenende.
Egal.
Ja, neue Serien müssen auch begonnen werden.
Ja, können wir damit das Spiel abschließen?
Auf jeden Fall. Spiel?
Ja, okay. Und auch die Rückreise und alle weiteren.
Unsere Rückreise war sehr entspannt. Ich saß ja neben dir, von daher kann ich das für uns beide schon mal sagen. Das stimmt. Nina, seid ihr denn pünktlich wieder in Hamburg gewesen?
Überpünktlich, Leute. Das war crazy.
Einfach. Wie geht sowas?
Ja, frag den Lokführer. Keine Ahnung. Der hat einfach so.
Einfach das ICE-Gleis genutzt mit dem Sonderzug.
Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Das war crazy auf jeden Fall. Naja.
Sehr schön, dass das auch geklappt hat. Dann schauen wir vielleicht mal darauf, warum wir nächstes Jahr wieder in Dortmund spielen.
Genau, warum wir nächstes Jahr wieder in Dortmund spielen. Genau, wir haben uns so ein bisschen, wir wollen ja, ich habe ja letzte Redax, haben wir ja schon gemerkt, die Stimmung ist hier gedrückt in dieser Redax. Und deswegen habe ich euch aufgefordert, vor, ehrlich gesagt, eine Viertelstunde, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, aber ich habe euch trotzdem aufgefordert. Ich habe euch aufgefordert, mir jeweils einen Grund zu nennen, warum der FC St. Pauli in dieser Saison die Klasse hält. Und du darfst anfangen, Mike.
Oh, warum ich denn immer?
Ja, warum ich denn immer? Hast du das auch? Hast du das früher zu den Lehrern auch immer gedacht? Warum ich denn immer, Herr Schneider?
Ja, weil natürlich ab jetzt alles gut wird und jetzt habe ich es doch vergessen, mir aufzuschreiben. Warte. Weil wir noch 8 Heim- und nur 6 Auswärtsspiele haben, wenn ich mich nicht verzählt habe. Geht das numerisch auf?
Das geht.
Nee, das kann ja gar nicht sein. Nee, also, wir haben noch
17 Spiele.
Ja, wir haben noch 17 Spiele. 17 Spiele, das. Wir haben noch 4 Spiele an neutralem Ort. Nein, wir haben auf jeden Fall noch deutlich mehr Heim- als Auswärtsspiele und deswegen schaffen wir das. Sehr gut. Macht ihr mal, ich zähle in der Ruhe noch mal eben nach.
Zähl mal in Ruhe Heim- und Auswärtsspiele, genau. Nina. Ja. Warum hält der FC St. Pauli die Klasse?
Weil St. Pauli eigentlich immer eine bessere Rückrunde spielt.
Ah, ja, das ist auch gut. Ja, und das stimmt, da ist ja auch vielleicht auch was dran. Also nicht nur vielleicht, sondern da ist ja auch irgendwie was dran, wenn man überlegt, da sind so viele neue Spieler, der Kader irgendwie relativ neu zusammen und die Spieler müssen sich erst an das Level gewöhnen und. Und deswegen Rückrunde wird besser und man muss ja auch sagen, es ist ja nur ein Punkt auf den Relegationsrang aktuell. Ich nenne euch auch einen Grund, warum der FC St. Pauli die Klasse hält und ich zeige euch das, das heißt, alle, die Video gucken, sind im Vorteil, aber ihr werdet es sofort sagen. Achtung, ich zeige euch den Grund.
Ricky.
Genau, ich habe gerade hier, für die, die nicht zugucken, ich habe hier gerade das die Cobra gemacht, so wie Ricky J. Jones es vor dem Blog gemacht hat, vor dem Gästeblog in Dortmund. Das war so geil, so ein unfassbar geiler Moment. Ey, da muss ich jetzt mal ehrlich sagen, der hat sich, auch wenn wir dann noch 3-2 verloren haben und so, der hat sich so in mein Hirn eingebrannt. Dieses, wenn man dann auf der Pressetribüne sitzt, ne, und die schießen in das Tor und man ist da selber sozusagen die im Umkreis von 50 Metern der Einzige, der sich freut. Und dann sieht man, wie der da vor den Gästeblock läuft. Und dann, oh Alter, und dann sieht man, wie diese ganze Kurve eskaliert. Und der steht davor und eskaliert genauso. Es war so geil.
Das war absolut geil.
Allein für diesen einen Moment hat sich diese ganze Auswärtstrip, diese Scheißmixe und alles egal. Ich würde da sofort wieder hinfahren, wenn man nur diesen Moment nochmal wieder kriegen könnte. Es war so geil.
Ich habe mir die Seele aus dem Leib geschrien in dem Moment. Das war krass.
Hast du denn gejubelt bei dem Tor, Tim?
Ja.
Und ja. Haben Dortmunder auch gejubelt? Also in der Presse, im Pressebereich bei Dortmunder Toren?
Genau, also ich glaube, rechts von mir war, ich weiß es gar nicht genau, aber es waren auf jeden Fall Dortmund-Fans auch, die haben auch gejubelt.
Ja, okay,
also
die dürfen auch.
Rechts von mir war so ein Treppenaufgang. Ah, du meinst die JournalistInnen?
Ja,
die
B5. Also das Dortmunder Fans jubeln, setze ich mal voraus.
Der ist so groß, der Pressebereich, also diese Pressetribüne ist so groß, ich habe quasi keinen Kontakt. Links von mir saß das Hamburger Abendblatt.
Hat das Hamburger Abendblatt gejubelt?
Das Hamburger Abendblatt hat sich, glaube ich, auch gefreut.
Okay.
Und ich hab auch gejubelt, ich bin jetzt nicht aufgesprungen, ne? Aber ich habe so, also es manchmal platzt es ja so ein bisschen stiller in einem heraus. Es ging mir danach auf jeden Fall richtig schlecht. Also nachdem dieser erste Adrenalinschub sich gelegt hatte, ging es mir auf jeden Fall richtig schlecht. Ich habe da richtig gelitten, weil man auf einmal, ne, die ganze Zeit Dortmund, scheißegal, so ungefähr. So wie du gesagt hast, Mike, das ist eins der leichtesten Spiele der Saison, weil so viel kann nicht passieren. Und man merkte irgendwann, okay, wir werden hier heute nicht abgeschossen. Und dann hat sich so eine leichte Entspannung, hat sich schon breit gemacht. Und dann hat man aber irgendwann gemerkt, oh scheiße, nach dem 2-2 hat man aber irgendwann gemerkt, oh scheiße, wir können hier was holen. Und jetzt geht's auf einmal um was, so ungefähr. Ne? Also nach dem 0-1 hat man noch gedacht, so ja, okay, das ist irgendwie ärgerlich, aber ja, genau.
Deswegen war ich besonders angepisst, als wir dann doch verloren haben. Weil ich wirklich bin mit der Erwartung reingegangen, dass wir 5-0 abgeschossen werden.
Ja, ich auch, ehrlich gesagt.
Und da, so hätte ich lieber verloren, als wie wir jetzt verloren haben, aber naja.
Kommen wir zurück zu dem Grund, warum der FC St. Pauli die Klasse hält. Und ich habe gesagt, Ricky J. Jones ist der Grund, weil er sinnbildlich für einen der Spieler steht, der in der Hinrunde noch nicht so Fuß fassen konnte, da aber ja auch wenig gespielt hat. Alex Blessin hat ja auch sogar gesagt, im ersten Interview nach der Winterpause hat er gesagt, Ricky J. Jones ist quasi ein Neuzugang für den FC St. Pauli. Und ich fand den in Dortmund unfassbar gut. Diese Kombination, mir ist das vorher nicht bewusst gewesen, aber diese Kombination aus einem Spieler, der körperlich so präsent ist und ja, technisch ist das vielleicht schwierig und ja, der läuft da manchmal rum wie so ein aufgescheuchtes Hühnchen, aber diese Kombination aus, wie groß ist der? 2,18 Meter oder so? Nein, weiß ich nicht, aber 1,90 ist der ja auf jeden Fall groß, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest ist er so dieses Erscheinungsbild. Und dann dazu diese Geschwindigkeit, die der mitbringt. Ich meine, der hat so viel Unordnung bei Dortmund gesorgt. Die konnten diesen Spielertypen, mit dem konnten die überhaupt nicht umgehen. Ist das jetzt ein Spielertyp, der einen langen Ball nimmt? Oder ist es einer, der mir in meinem Rücken wegläuft? Scheiße, der kann ja beides. Der nimmt ja die langen Bälle. Jetzt habe ich fast schon wieder meinen Kaffee umgestoßen. Boah, das war knapp. Scheiße, der nimmt ja die langen Bälle. Dafür kannst du den ja haben, aber auch für Tiefenläufe und so. Das fand ich schon ganz schön gut. Sein Problem, Entschuldigung, Nina, ich verliere jetzt mal.
Es ist nur einer, der auch endlich mal was probiert.
Genau. Also,
das ist halt geil. Der macht einfach. Das ist irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, dass vorne einfach nochmal fünfmal darüber nachgedacht wird, ob man jetzt auf das Tor schießt oder nicht. Und keine Ahnung, das Tor, was er jetzt in Dortmund gemacht hat, ist ja das Paradebeispiel von, ich mache jetzt einfach. Und dann geht so ein Ding rein, das ist extrem crazy Tor. Das lässt sich sehen, also.
Ja, ich fand ihn extrem gut und wurde ja in diesem Stimmen- und Statistikartikel, der heute erschienen ist beim Millerton auch gesagt, vier Schüsse hat er abgegeben und damit in den 30 Minuten, die er auf dem Spielfeld stand, die meisten aller Spieler auf dem Platz. Und das ist vielleicht das einzige Problem, dass er besonders dann stark ist, wenn er frisch auf müde gegnerische Beine trifft. Das ist, glaube ich, so, also das ist so seine größte Stärke. So in Wolfsburg, da hat man schon gemerkt, wenn er selber müde ist, dann verliert er viel von dieser Power, die er bringt, die er hat. Wenn er aber reinkommt nach, sagen wir mal, 60 Minuten oder so, so wie jetzt gegen Dortmund, dann ist das ja so brutal. Also das fand ich so, das fand ich richtig, richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht. Und deswegen, ich nehme mal Ricky J. Jones als Grund, warum St. Pauli die Klasse hält, als Sinnbild dafür für einen Spieler, der sich in der Rückrunde, der eine viel bessere Rückrunde als eine Hinrunde spielt.
Ich habe zwei Dinge nachgeschaut währenddessen. Zum einen Körpergröße Ricky J. Jones, 1,83 Meter.
Bitte, was? Der ist nur 1,83? Der ist so groß wie ich?
Vielleicht hat der lange Stollen. Ich weiß
das nicht. Das kann ja gar nicht sein. Der erscheint mir wie, also wie ein Riese. Aber das, gut, das ist dann die Aura, die ihn umgibt. Die
Cobra-Aura. Ja, die Cobra-Aura. Und ich habe jetzt nochmal die Spiele nachgezählt. Wir haben noch 12 Heim, 8 auswärts und ein Spiel an neutraler Stelle.
Ich bin immer noch nicht drüber hinweg, dass Ricky J. Jones nur 1,83 Meter
groß ist. Du musst ja jetzt nachfragen, wie ich auf die neutrale Stelle komme. Mann.
Wie kommst du auf diese alternativen Fakten?
Gut, dass du fragst, Tim. Was ist das wohl? Das ist das Pokalfinale natürlich. Ja. Und ich habe auch schon die Relegation mit reingezählt. Also nur in der Liga kommen wir noch auf 10 Heim- und 7 Auswärtsspiele. Und deswegen bleiben wir drin. Über die Relegation halt. Und Relegation. Stefan Grönfeld hat das ja am Wochenende schon sehr schön geschrieben, ich glaube auf Blue Sky war es, dass wir eine ganz ähnliche Situation schon mal hatten, als wir nämlich bei Union verloren haben, als Robin Himmelmann in der letzten Minute über den Ball trat aufgrund eines Maulwurfhügels und sich alles schlimm anfühlte und der Abstieg quasi besiegelt war. Und dann haben wir am letzten Spieltag in Darmstadt trotz einer Niederlage den Klassenerhalt geschafft. Und so wird das dies Jahr auch. Deswegen Relegation. Wir gewinnen einfach 3-0 zu Hause und können dann da 1-0 verlieren. Oder so.
Ja, wir haben uns natürlich damit befasst, weil das ist so ein bisschen das Thema, damit sliden wir sozusagen rüber in den Redaktionsplan. Wir haben uns damit befasst und Gründe genannt, warum St. Pauli die Klasse hält. Weil man schon jetzt nach dem Dortmund-Spiel gemerkt hat, so ja, okay, da resignieren ganz schön viele so im Umfeld. Ganz schön viele haben so, ja, das war's, der Abstieg ist quasi besiegelt. Dabei ist gerade mal Halbzeit. Also das muss man ja ehrlich sagen. Ne? Also es ist ja jetzt gerade mal, St. Pauli hat ein Spiel weniger, steht auf dem letzten Platz, punktgleich mit Platz 17, ein Punkt zu Platz 16, 4 Punkte zu Platz 15, gegen die sie aber im übernächsten Spiel treffen. Also da sozusagen den Rückstand wettmachen können.
Noch 3 Spiele, weil Leipzig ist dazwischen, aber egal.
Stimmt, ja, nicht das übernächste. Genau, aber also da ist ja alles drin. Wenn man jetzt gegen den HSV Krachen verliert und in Augsburg sich eine 0-7-Klatsche abholt, dann müssen wir vielleicht uns darüber nochmal unterhalten, aber aktuell sehe ich keinen Grund zu resignieren, sondern sogar eher so einen leichten Trend, dass man irgendwie sagt, so ja, okay, wir haben eigentlich in Dortmund gut mitgehalten, wir haben auch in Wolfsburg gut mitgehalten, zweimal echt unglücklich, verloren. Eigentlich geht das sogar ein bisschen in die andere Richtung, muss ich ehrlich sagen. Also ich fand es viel schlimmer, auch wenn wir da gepunktet haben. Auswärts in Mainz und das auswärts in Köln, da haben wir zwar jeweils gepunktet, aber die Spiele fand ich so gruselig, weil da nach vorne gar nichts ging. Und jetzt bist du in Wolfsburg und in Dortmund und das sind zwei Teams, die auf jeden Fall qualitativ besser sind als Mainz und Köln. Und da konnten wir ganz schön gut mithalten. Und das stimmt mich irgendwie positiv. Mag sein, dass das toxic ist sozusagen, toxic positivity, keine Ahnung, dass ich das nicht erkennen will, wie dramatisch das alles ist. Wurde uns ja auch schon vorgeworfen, dass wir bei Milan tun, das alles immer zu sehr relativieren und so. Aber also ich sehe momentan keinen Grund, schon die Flinte ins Korn zu werfen.
Das wäre ja auch Quatsch. Also
ja, das wäre Quatsch, aber machen viele. Also
ja.
Ich weiß nicht, ob das dann so ein Selbstschutz ist, dass man sagt, ja, ich hab's ja schon im Januar gesagt, dass wir absteigen, so ungefähr. Ja, aber es ist natürlich gefährlich, dass wenn jetzt alle schon anfangen, so in Richtung, so ja, wir steigen sowieso ab, ist ja auch egal und so. Ich meine, jetzt ist Freitag das Derby. Mit der Einstellung, ja, wir steigen sowieso ab, ist ja auch alles egal, sollten wir da nicht reingehen.
Es war ja auch schon mal schlimmer, ne?
Also. Das ist der positive Spirit. Ah, So, lass uns mal gucken. Wir haben ja einen Nachträger zum Dortmund-Spiel veröffentlicht, aber das hat weder Nina noch Tim noch Mike gemacht, sondern wer?
Das hat Nike gemacht. Wir sind, die Redaktion ist angewachsen. Während andere Vereine oder während Fußballvereine noch keine Transfers tätigen in diesem Januar, sind wir schon tätig geworden auf dem Journalist in den Transfermarkt. Alter, ich verrenne mich hier gerade. Holt mich hier bitte jemand raus.
Ist nichts Neues. Ja.
Nike ist jetzt bei uns. Nike ist jetzt ein festes Redaktionsmitglied bei uns. Nike ist hat vor 1,5 Jahren bei uns ein Kurzzeitpraktikum gemacht, damals rund um das Spiel gegen Elversberg, und hat da einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und jetzt haben wir die Chance genutzt und Nike bei uns angestellt. Und Nike wird fortan als Teil des Redaktionsteams vielleicht auch irgendwann mal hier in der Redax mit dabei sein, aber vorerst konzentriert sie sich erstmal auf diese Stimmen- und Statistikartikel, eine Rubrik, die wir sozusagen reaktiviert haben. Jetzt haben wir zum ersten Mal den Artikel gehabt und ich bin total happy damit. Ich finde das total gut und habe mich total gefreut, als ich dann heute Morgen das gesehen habe, dass das da alles online ist und so. Und auf diesem Wege, hallo Nike, wir freuen uns sehr, dass du in unserer Runde bist.
Jawohl, so ist das. Sehr gut. Was haben wir diese Woche noch vor?
Genau, den Nachdreher zum warum ist eigentlich die Stimmung so schlecht hier und alle resignieren schon. Dabei gibt es doch einen Trend, dass es sich bessert. Vielleicht, Fragezeichen, da sitze ich noch dran. Der erscheint noch im Laufe des Montags, so viel kann ich sagen. Und dann könnte von mir noch ein weiterer Artikel zu einem Thema abseits des Fußballs kommen. Wow, Tim wagt sich aus seiner Komfortzone heraus. Es könnte sein, dass ich dazu diese Woche noch was schreibe. Vielleicht muss man aber auch sagen, Derby, der Fokus auf dem Derby, es passt vielleicht nicht so gut. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt nur noch englische Wochen. Es quasi fühlt sich an, als wenn wir jetzt bis ins Frühjahr hinein nur noch englische Wochen haben. Nächste Woche ist englische Woche, die Woche darauf ist englische Woche. Da hat man überhaupt keine Zeit, andere Themen zu bespielen, außer vielleicht vorm Derby. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Dann würde das wahrscheinlich am Dienstag, spätestens am Mittwoch erscheinen. Das andere Thema. Und dann ist am Mittwoch auch schon wieder Pressekonferenz vor dem Derby. Das heißt, am Donnerstag erscheint der Vorbericht. Und ich verspreche an dieser Stelle hoch und heilig, dieses Mal erscheint er wirklich nicht so wie gegen Dortmund, wo ich ein Dokument hatte, was Vorbericht hieß und wo auch schon was drin stand. Und ich aber einfach nicht, ich hatte eine innere Blockade, die es mir nicht erlaubt hat, diesen Schmuh, den ich da zusammengekleistert hatte, zu veröffentlichen. Aber dieses Mal, also vor dem Derby, erscheint ein Vorbericht. So.
Ich habe auch von Leuten gehört, wir haben nur verloren, weil es keinen Vorbericht gab. Und dann habe ich immer gesagt, wir haben auch in Wolfsburg verloren.
Ja, das stand zu befürchten, dass es diese Stimmen geben würde.
Ja, es gibt einen Vor dem Spiel-Podcast von Yannick, der wird heute Abend aufgezeichnet, morgen Abend veröffentlicht. Und er hat den Herrn Gestörte BK zu Gast vom Volkspark Geflüster. Soweit, Nina. Du hast einen Artikel und wir freuen uns alle sehr darauf. Du auch.
Ja. ich muss es ja für die Vollständigkeit.
Chronistinnenpflicht sozusagen.
Ja, okay. Mache ich Verein und Fanszene HSV.
Oh, das hat jetzt aber gekostet, das über die Lippen zu bringen.
Das kostet auch mich jetzt die ganze Zeit 1000 Tabs offen zu haben, wo überall so eine kleine Raute zu sehen ist. Und irgendwie. Ja, ich versuche nicht zu sehr in Rage zu geraten dabei, aber wird schon. Vielleicht baue ich hier und da mal ein paar Seitenhiebe ein. Ich hoffe mal, ich werde ihn bis spätestens Donnerstag fertig haben. Seid aufmerksam. Ihr werdet schon sehen, wenn er kommt, wenn er da ist.
Jetzt freue ich mich noch mehr.
Ja. Ich mich auch.
Naja.
Ja, ich glaube, das reicht auch schon wieder an Content. Ich glaube, den The Story So Far Artikel müssen wir nicht aktualisieren. Den hatten wir, glaube ich, zum Hinspiel gerade erst. Das machen wir dann in 8 Jahren, wenn wir gegen die mal wieder im Pokal spielen vielleicht.
Aber den bewirbst du natürlich in der Lage, ne?
Auf jeden Fall.
Du hast dir so viel Mühe gegeben damals damit und dann, genau. Genau, vielleicht je nachdem, wie die Pressekonferenz ist, wenn Alex Blessin da irgendwie auf den Tisch bringt und sagt, Paul Ziehen ist ein Arschloch, dann könnte man dazu noch eine extra Geschichte machen, dann würde das natürlich auch noch erscheinen vor dem Spiel. Oder wenn, was weiß ich, los ist vor dem Spiel. Wir bleiben da natürlich wachsam. Und was man auch bedenken muss, das Transferfenster ist ja noch offen. Also es kann natürlich jederzeit, wir sind allzeit bereit. Ich habe hier neben mir, das sieht aus wie die Matrix sozusagen, laufen hier meine Scouting-Tools laufen durch und ich gucke alle Nachrichtenseiten auf Japanisch inzwischen, weil den haben wir ja voll verpennt. Wer als nächstes wie zum FC St. Pauli wechseln könnte, wo Vertragsverlängerung und. Nein,
das mache ich natürlich. Total pünktlich, alles gut.
Den hatten wir, ja, aber hatten wir auch nur pünktlich. Naja, ist ja auch egal.
Also, ich habe euch noch was mitgebracht. Wir sind hier ja das Magazin für Positive Mindset und so.
Das würde ich mir von dir wünschen, Mike. Ja, dass wir das sind.
Ich habe gesagt, wir schaffen gegen Darmstadt den Cluster.
In der zweiten Liga oder
was? Nein, in der Relegation.
Ach so.
So, pass auf. Ich stelle euch gleich eine Frage und dann werde ich mit den Fingern von 3, 2, 1 runterzählen. Und dann müsst ihr sofort, ohne noch länger nachzudenken, eine Zahl sagen.
Oh Gott, das ist jetzt aufregend.
Anfangen wird Tim und wenn er seine Zahl raus hat, schießt Nina ihre Zahl hinterher. Die Frage lautet, die letzten 5 Heimspiele gegen den HSV haben wir wie viele Punkte geholt?
Tim. 9. Nee, 9 geht nicht. Warte, 8.
Stoß, 9. Nina, mehr oder 7. weniger?
9. 7.
13. Aus den letzten 5 Spielen haben wir 4 Siege und 1 Unentschieden geholt. Ein Spiel. Das
fühlt sich gar nicht so an, weil wir dann.
Ich habe vorhin noch angeguckt, ey, Mann.
Ja. Positive Mindset. Von den letzten 5 Heimspielen haben wir nur das letzte nicht gewonnen. Das war dieses 2-2.
Ja, ich habe natürlich.
Das war ein Gefühl, als ich eigentlich alleine wegen Daniel Heuer-Fernandes. Und davor haben wir 3-0, 3-2, 1-0 und 2-0 gewonnen.
Ah ja, okay. Ja, stimmt. Ja, ich habe das 0-4 habe ich mit reingezählt.
Ja, das war davor.
Einen der vielen Siege habe ich irgendwie vergessen, habe ich schon wieder verdrängt, weil sich da so viele andere schöne Erinnerungen dazwischen geschoben haben.
Ja. So, wisst ihr Bescheid. Kann nur so weitergehen.
Oh, ja, stimmt. Das war eine schöne Sache. Ich weiß noch, diese rote Karte gegen Schonlau. Das war auch geil. Na, ja, Laufduell mit Amenido. Genau, ja. Und Tim Walter als Trainer.
Gott, da werde ich schon wieder sauer.
Ja, dann setze ich direkt jetzt an den Artikel.
Viel Spaß beim Schreiben, Nina.
Ja, ich habe euch auch noch was mitgebracht, weil wir jetzt ja auch gerade von Derbys ringen. Ich wollte euch eigentlich fragen, was eure liebste Choreo von St. Pauli natürlich aus den letzten paar Derbys waren. Habt ihr eine? Derbys.
Also für mich immer noch die im Volkspark bei unserem Heimspiel damals mit dem der FC St. Pauli gibt sich die Ehre, der Herrscher der Welt und der 7 Meere, wo unten diese blauen Plastikplanen, die dann glaube ich am Ende verboten wurden, weiß ich gar nicht mehr genau, wegen Feuerschutz, Brandschutz irgendwie, wo dann das Schiff von links nach rechts fuhr und oben Wunderkerzen, in der Mitte braun und weiße Zettel oder so. Also das war wirklich einfach von vorne bis hinten so schön durch choreografiert und hat so viel Aufwand verursacht. Das ist aber natürlich schon alles sehr lange her, nur die Älteren unter uns erinnern sich dunkel.
Also ich fand, wenn es nur ums Derby geht, dann fand ich die vom Wahnsinn besessen Choreo, die fand ich extrem geil. Das war, glaube ich, das erste Derby in der zweiten Liga. Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, das war sogar das 0-4. Ah, kann das sein?
Muss ich nochmal gucken.
Oder war es das zweite? Ich weiß es nicht. Aber die fand ich extrem gut, die Choreo. Ah ja, was hatten wir denn sonst, Nina? Was hatten
meine,
wir
denn? Meine
Bullaugen, oder?
Ja, das ist mein Favorite.
Die war auch
die
sehr mit
den Bullaugen, die habe ich gerade auf Schalke, gegen Schalke. Das hatte ich gedacht, das ist Pokal gegen Schalke gewesen.
Mm-mm. Pokal gegen Schalke war dieses, das spielt dasselbe Spiel nochmal.
Ja. Aber da sind doch auch Sind das nicht auch Bullaugen gewesen?
Nein, das war so ein Skelett mit einem, ja. Mit einem, wie heißt denn das? Schiffslenkrad. Also, wie heißt das Ding?
Steuerrad.
Steuerrad.
Ja,
Schiffslenkrad. Fast. Oh, ich habe ganz vergessen, eine Sache, die wir hätten ganz am Anfang klären müssen, wo hier jetzt nochmal die Welt in Gut und Böse aufgeteilt wird. Nina, ein Bahnhof, durch den man nicht durchfahren kann. Wie heißt der? Kopfbahnhof oder Sackbahnhof?
Kopfbahnhof.
Nein.
Auf jeden Fall heißt der Kopfbahnhof. Ja, na, völlig richtig.
Wieso?
Es hat unser Zugabteil zumindest auf der Rückfahrt aus Dortmund ungefähr 3 Stunden beschäftigt und es hat die Lager gespalten. Und ich muss sagen, es gibt leider inzwischen eine kleine Mehrheit für den Kopfbahnhof.
Eine kleine Mehrheit?
Was wohl auch der richtige Begriff ist laut Wikipedia, aber umgangssprachlich ist Sackbahnhof auch richtig. Und ich verstehe es nach wie vor nicht, weil es heißt ja auch nicht Kopfgasse, sondern Sackgasse. Aber an dieser Stelle müssen wir das jetzt hier, glaube ich, beenden, sonst reden wir noch lange.
Ich könnte da jetzt noch was zu sagen, aber das lassen wir jetzt mal. Wir waren bei Choreos, Derby-Choreos.
Welches ist denn deine Lieblings-Choreo?
Genau.
Du hast gesagt, die mit den Bullaugen.
Das habe ich gesagt, ja.
Ja, okay, gut, dann, ja. Okay. Ja, sehr schön. Fein, dann haben wir das. Wollen wir uns auf eine Redax, auf einen Termin schon verständigen, hier in aller Öffentlichkeit, damit wir den einhalten? Oder wollen wir den je nach Ergebnis vielleicht auch noch etwas sacken lassen, den Termin? Das wäre natürlich eine sehr pessimistische Herangehensweise, die uns gar nicht liegt.
Ja, wir machen. Also jetzt Terminabsprache, soll ich dir meinen Terminkalender sagen hier in
Öffentlichkeit? Genau.
Ja, genau.
Kannst du auch nochmal einen Kaffeebecher präsentieren?
Also am Montag habe ich erstmal einen Termin beim Proktologen, das kann ich dir sagen.
Sackbahnhof. Ja, nee, okay. Machen wir das offline.
Komm, beende das ganz schnell.
Gut, viel Spaß noch. Tschüss.